Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 9. Folge spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG, mit Dr. Kevin Schulte. Er ist 2. Vizepräsident beim Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten e.V. sowie Chefredakteur der BDI aktuell. Des Weiteren ist er praktizierender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.
Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Schulte. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Serie. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, aus Kiel extra angereist nach Berlin, um mit mir hier dieses Gespräch zu führen. Wir wollen Sie ein bisschen besser kennenlernen und wir wollen natürlich auch von Ihnen ein Stück weit hören, was Sie antreibt. Sie sind ja auch berufspolitisch als Arzt sehr aktiv, versuchen, glaube ich, mit dem, was Sie tun, ein Stück weit einen Beitrag zu leisten, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern, dass sich sicherlich auch die Versorgung für die Patientinnen und Patienten verbessert. Unsere Hörer würden Sie gerne ein bisschen kennenlernen. Dass Sie Arzt sind, habe ich schon verraten, aber Sie werden uns bestimmt noch ein bisschen mehr über sich erzählen.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Dr. Gass. Ich finde das ein ausgesprochenes, spannendes Format, dass man so in den Austausch treten kann. Vielleicht zu mir. Ich habe in Aachen Medizin studiert und habe mich während meines Studiums auf ein Stipendium des Berufsverbandes Deutscher Internisten beworben und bin so relativ früh zu der Berufspolitik gekommen und habe ganz früh dann auch im Berufsleben gemerkt, dass die Rahmenbedingungen maßgeblich Versorgung definieren. Ich weiß noch, dass ich gerade am Anfang überrascht davon war, wie schwierig es ist, das, was man so lernt, an den Patienten zu bringen und umzusetzen. Und einer der maßgeblichen Gründe, warum das so schwierig ist, sind eben die Rahmenbedingungen, die von Politik, aber eben auch den Arbeitgebern, also in meinem Fall dann den Kliniken, definiert wird. Und ich hatte immer das Ziel, gute Patientenversorgung zu machen. Und ich glaube, zwei Dinge sind dafür wichtig. Einmal, dass man weiß, worum es geht, was gute Medizin ist, jetzt aus dem Fachlichen heraus. Aber eben auch, gute Rahmenbedingungen vorzufinden, die notwendig sind, damit man das auch an den Patienten bringen kann. Und so habe ich immer mehr Interesse gefunden an diesen beiden Dimensionen und mich immer weiter im Berufsverband der Deutschen Internistinnen und Internisten, so heißen wir jetzt, eingebracht und bin da jetzt im Präsidium vor allem für die stationären Themen zuständig, weil ich derjenige bin, der im Krankenhaus noch tätig ist. Und das finde ich hochspannend.
Ich erlaube mir da einfach mal einen Kommentar, Schulte. Ich freue mich persönlich sehr darüber, dass Sie sich da so engagieren, denn wir lesen ja an manchen Stellen, dass Ärztinnen und Ärzte auch ein Stück weit frustriert sind von ihrer Arbeit im Krankenhaus. Sicherlich nicht alle, aber doch offensichtlich ein relevanter Teil und sich dann vielleicht auch zurückziehen wollen. Und ich glaube, das darf uns nicht passieren, sondern wir müssen dort, wo die Dinge nicht gut laufen, den Finger in die Wunde legen. Vielleicht auch manchmal gemeinsam, Deutsche Krankenhausgesellschaft als Verband der Arbeitgeber und die Ärzteschaft. Insofern freut mich das sehr, dass wir mit Ihnen jemanden auch heute hier dabei haben, der genau dieses Engagement mitbringt und versucht eben durch sein Zutun und das der Kolleginnen und Kollegen die Situation zu verbessern. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne mal ein Stück weit mit Ihnen einen kleinen Rückblick auf die Corona-Pandemie lenken, auch wenn sie noch nicht vorbei ist. Aber doch haben wir viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, auch unsere Hörer würde sehr interessieren, wie Sie als Arzt ganz persönlich vielleicht so den Anfang auch erlebt haben. Wie war das damals im Jahr 2020, im Januar, Februar, als man so erste Meldungen hörte aus China und dann auf einmal, ich glaube, in der Nähe von Köln, Nordrhein-Westfalen, dann in Heinsberg war es, glaube ich, größere Fälle auf oder mehrere Fälle auftraten, die ersten Fälle damals in München. Wie war das bei Ihnen, die Stimmung, persönlich, aber auch im Krankenhaus?
Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ich bin gebürtig Rheinländer und im Exil jetzt in Schleswig-Holstein und war genau zu dem Zeitpunkt in Aachen Karneval feiern, als das quasi hochkam. Und zu der Zeit hatte ich die Dimension noch nicht so richtig überblickt. Und ich kann mich noch erinnern, dass diese epidemiologischen Hochrechnungen kamen und man diese unglaublichen Kurven sah, wie viele Patienten es denn wohl geben könnte, wenn nichts jetzt passiert. Und weiß noch, dass ich versucht habe, die Angst vor dem, was da kommt, irgendwie zu rationalisieren und mir angeschaut habe, wie gehen diese Hochrechnungen, wie sieht's aus, ist das realistisch oder nicht. Und wenn ich rückblickend das betrachte, dann ist vor allem dieses ungute Gefühl da gewesen. Was passiert jetzt und entgleitet es uns aus der Hand oder nicht? Ich glaube, das wird häufig verkannt, dass am Anfang die Situation für diejenigen, die im Krankenhaus waren, ja extrem mit Sorge behaftet war. Einmal waren wir selbst in Gefahr, krank zu werden und wussten nicht, was da kommt. Und zum anderen waren wir quasi in der ersten Linie, die Dekompensation zu erleben und zu sehen. Und das ist ein extrem unangenehmes Gefühl, zu merken, dass man den Patientinnen und Patienten nicht gerecht wird. Und das in einem riesengroßen Ausmaß zu erleben, fand ich enorm erschreckend. Und es war dann so, dass mich Kollegen anriefen, die nach dem Studium in die Urologie gegangen sind und gesagt haben, Mensch, ich muss jetzt Intensivkurse belegen, damit ich vielleicht beatmen kann. Wie war das nochmal? Kannst du mir nochmal was erzählen? Das zeigt vielleicht, wie das Gefühl am Anfang war. Und ich muss gestehen, die Dynamik, die sich da entfesselt hat, die war auch unglaublich. Also wie viel Engagement und Motivation vorhanden war in dieser Frühphase, das fand ich extrem beeindruckend. Ich weiß noch, dass der Chef unserer Notaufnahme in Kiel in den Baumarkt gefahren ist und auf eigene Kappe Spiegel gekauft hat und die dann an jedem Patientenzimmer montiert hat, damit klar war, dass die Maske richtig sitzt, wenn man ins Zimmer geht. Das fand ich beeindruckend, weil es zeigt, was man dezentral machen kann, wenn man wirklich ein Ziel hat, ein gemeinsames. Und das fand ich in der Frühphase, das hat die für mich ausgemacht. Auf der einen Seite diese Sorge vor dem, was kommt, und dann die Tatkraft derer, die sich wirklich in Angesicht dieser Welle sahen.
Also das, was Sie da beschreiben, hört man ja von vielen, dass gerade da am Anfang, als man noch gar nicht so genau wusste, was kommt da auf einen zu, die Sorge aber ganz groß war, dass da wirklich ein ganz großes Engagement da war, ein großes Miteinander. Man versucht hat, pragmatisch Lösungen zu finden, zum Beispiel auch für die Frage, wie kommen wir mit diesen knappen Beständen an persönlicher Schutzausrüstung hin? Ich glaube, oder nehme mal an, bei Ihnen in Kiel war das ähnlich, dass man da nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. Gab es da Situationen, an die Sie sich zurückerinnern, wo Sie sagen würden, es war eigentlich unglaublich, Sie haben die Spiegel aus dem Baumarkt erwähnt, was da passiert ist, um irgendwie zurechtzukommen. Ich habe von anderen gehört, dass dann zum Teil Masken selbst genäht wurden aus Stoff, um sich zumindest ein Stück weit zu behelfen. Das macht ja auch nochmal deutlich, was Sie eben beschrieben haben, auch in welcher gefährlichen Situation auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damals gestanden haben, die sich ja zum Teil nur sehr begrenzt selbst schützen konnten, weil das Material nicht zur Verfügung stand. Gab es solche Situationen in Kiel auch?
Ich erinnere mich noch daran, dass die Masken rationiert wurden. Also dass es dann hieß, ihr könnt nur alle so und so viele Stunden eine neue Maske nehmen, sonst klappt es nicht. Und es gab dann in bestimmten Bereichen auch keine FFP2-Masken, obwohl man natürlich, wenn man jetzt von unserer Situation her ausschaut, das für unbedingt geboten hielt. Diese Knappheit war einfach da und die hat es halt auch definiert, das Gefühl. Wir sind nicht vorbereitet, aber jetzt passiert was. Das war eine ganz besondere Situation im Gesundheitswesen.
Im weiteren Verlauf ging es ja in den Krankenhäusern dann auch sehr stark darum, ein Stück weit zu unterscheiden nach medizinischer Dringlichkeit. Wen können wir jetzt behandeln? Wo müssen wir versuchen, Kapazitäten freizuhalten für das, was vielleicht noch kommt oder für Patientinnen und Patienten, die auch schon da sind? Wie ist man da bei Ihnen umgegangen mit dieser, ich nenne das jetzt mal so ein Stück weit schon auch Triage, die allerdings ja bedeutete, dass man nach medizinischer Dringlichkeit dann Patienten einbestellt hat, planbare Leistungen ein Stück weit auch verschoben hat. War das gut umgesetzt bei Ihnen in Kiel oder hatten Sie da auch Zweifel, dass es vielleicht auch die falschen Patienten trifft, dass Patienten auf der Strecke bleiben könnten?
Es war ja so, dass vor allem im ersten Lockdown auch ganz systematisch alle elektiven Patienten ausbestellt wurden. Das war bei uns auch so. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir dann in so ein Loch gefallen sind. Also dass Kapazitäten frei waren, weil eben doch zum Glück nicht so viel Corona-Patienten kamen. Aber gleichzeitig auch das, was unser alltägliches Tagesgeschäft eigentlich eigentlich ist, abebbte. Und wenn man es rückblickend betrachtet, hätte man zu diesem Zeitpunkt sicherlich mehr Patienten behandeln können mit anderen Problemen. Aber rückblickend ist man immer schlauer. Und ich weiß, damals aus der Situation heraus fand ich das ganz beruhigend, dass man entschieden gehandelt hat. Und wäre es anders gekommen, hätte man sich gefragt, ob man es nicht so hätte tun sollen. Also ich glaube, aus der Entscheiderperspektive heraus war das vernünftig, auch wenn es jetzt rückblickend nicht die optimale Lösung war.
Gab es denn dann in den weiteren Wellen der Pandemie bei Ihnen im Krankenhaus auch die Situation, wo Sie echt an die Grenze Ihrer Kapazitäten gekommen sind, wo man beispielsweise im Intensivbereich keine weiteren Patienten mehr aufnehmen konnte, wo man wirklich dann entscheiden musste, diesen Patienten nimmt man jetzt noch auf, andere vielleicht nicht. Also wirklich dann Kapazitäten voll ausgelastet waren?
Na, ich möchte mal ein bisschen anders antworten. Ich habe das Gefühl, diese Corona-Pandemie war wie so ein Sprint im Gesundheitswesen. Das heißt, alle haben hochmotiviert begonnen und sehr zügig begonnen, aber es fehlten irgendwie so die Versorgungsstation fürs Personal. Und gefühlt hält diese Situation ja in Abwandlungen seit Frühjahr 2020 an. Ich nehme es so wahr, als spitzt sich's immer weiter zu und gleichzeitig verliert die Öffentlichkeit ein wenig so das konkrete Interesse an der Lage. Wenn ich jetzt die letzten 2 Jahre Revue passieren lasse, ist mein Gefühl, dass wir im letzten Winter und jetzt auch langsam zunehmend in eine Situation laufen, in der die Kapazitäten eben nicht mehr der Notwendigkeit gerecht werden. Das betrifft aber nicht nur Covid-Patienten, sondern insgesamt zu versorgende Patienten. Jetzt ist letzte Woche zum Beispiel die internistische Klinik, eine internistische Klinik im Umland abgemeldet worden. Und wir haben einen ausgeprägten Pflegemangel und ohnehin weniger Kapazitäten als früher. Und das führt auch im Hochsommer schon zu Situationen, wo wir sehr bemüßigt sind, in Kiel und Umland die Patienten zu versorgen. Das ist jetzt nicht akut getrieben von Corona im Speziellen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es im Allgemeinen durch die Pandemie getrieben ist, weil die Mannschaft eben ermüdet ist und es in diesem raschen Lauf nicht dauerhaft weitergehen kann. Es fehlt also eine vernünftige Perspektive, wie man das System in einen Zustand überführen kann, in dem die Leistung, die eben notwendig ist, mit erträglichem Aufwand geleistet werden kann.
Jetzt sind wir ja im August 2022. Der Sommer ist ja normalerweise eine Phase in den Krankenhäusern, wo es eher ein bisschen ruhiger zugeht. Ich will nicht sagen ruhig, aber doch etwas ruhiger zugeht. Die Menschen haben zum Teil ja auch Urlaub. Jetzt haben Sie ja beschrieben, dieses Jahr ist die Situation anders. Wie ist denn Ihr Blick, wenn Sie jetzt auf Herbst und Winter schauen? Was erwarten Sie bei Ihnen im Haus, aber vielleicht auch darüber hinaus?
Also ich bin eigentlich von Natur aus Optimist, weil ich glaube, das macht das Leben viel erträglicher. Wir haben ja ein wunderbares Solidarsystem in Deutschland in den letzten Jahrzehnten geschaffen und ich finde, es gilt es absolut zu erhalten und mir liegt der stets trübe Blick fern. Aber mich befällt ein Gefühl momentan im Hinblick auf die nächsten Monate, was ich so auch noch nicht hatte. Die Personalmangelsituation ist sehr kritisch und die Haltung der Menschen hat sich auch verschoben in meiner Wahrnehmung. War es vor 2 Jahren noch das Wir-Gefühl, wir packen das, ist jetzt quasi ein Feind im Anmarsch im übertragenen Sinne. So ist es jetzt eher eine Frustration. Ihr habt lange geklatscht, aber richtig konkret für uns, die hier täglich die Arbeit tun, habt ihr nichts getan. Und dieses Gefühl in Kombination mit einem realen Mangel und einer doch hohen Anspruchshaltung der Allgemeinbevölkerung ist ein gefährlicher Cocktail. Ich habe die Sorge, dass wir merkliche Versorgungslücken reißen im kommenden Herbst und Winter und sehe leider noch nicht, dass man Maßnahmen auf der politischen Ebene ergreift, um dem gegenzuwirken.
Richtet sich dieser Frust und diese Enttäuschung, die Sie da beschreiben bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser, in erster Linie gegen den eigenen Arbeitgeber, also gegen die da die Standortverantwortung haben oder gegen die Situation im System insgesamt? Können die Mitarbeiter vor Ort das ein Stück weit auch sozusagen dann konkreter beschreiben, was sie frustriert?
Ich glaube, viel Frust trifft erstmal die Kliniken, zum großen Teil sicherlich auch für Dinge, die sie nur umsetzen und gar nicht definieren können, weil eben die Großwetterlage extrem schwierig ist. Und da ist es nun mal schwierig als Arbeitgeber, da der sehr stark auszubrechen. Ich persönlich glaube, dass eins der Hauptprobleme liegt auf politischer Ebene. Mir fehlt einfach eine Perspektive, eine realistische Perspektive. Und in meiner Wahrnehmung sind wir momentan sehr in so Klein-Klein-Diskussionen gefallen. Jetzt vielleicht das jüngste Beispiel aus dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Da weiß ich, dass sie sich sehr bemühen um die Frage, ob die sonstigen Berufe jetzt ausgegliedert werden oder nicht. Das ist aber natürlich in Wahrnehmung der Klinikmitarbeiter ein Kleinstpunkt, der wichtig ist, das will ich gar nicht vom Tisch wischen. Aber das ist nicht eine Dimension der politischen Problemlösung, die wir jetzt brauchen. Ich finde, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern eine Vision verdient haben. Wo wollen wir 2030 sein? Wie soll unsere Krankenhauslandschaft aussehen? Wie wollen wir digitalisiert sein? Was machen wir mit der überbordenden Bürokratisierung? Wie machen wir die Aufteilung mit dem ambulanten Bereich? Was wird ambulantisiert, was nicht? Ich finde auch, dass es Zeit ist, dass man mal mutig wird. Zum Beispiel Ersteinschätzungsverfahren, Notaufnahme. Die Dänen haben es uns vorgemacht. Es ist durchaus denkbar, dass man eine verpflichtende Ersteinschätzung macht und sich nicht jeder Bürger aussuchen darf, in welchem Bereich des Gesundheitswesens er sich vorstellt. Das mag alles nicht populär sein. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass man eine realistische Perspektive entwickelt, die man dann auch kommunizieren kann. Ich habe alltäglich das Gefühl, dass es schwierig ist, die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, ohne ihnen sagen zu können, dass es besser wird. Das ist so das Gefühl, wenn sie einen Marathon laufen und es ist Kilometer 38. Sie können dann nur weiterlaufen, wenn sie wissen, da vorne kommt ein Verpflegungsstand und in 4 Kilometern bin ich im Ziel. Sonst können sie den Schmerz nicht ertragen. Und das ist unser Problem. Herr Lauterbach erscheint mir perspektivlos. Es gibt keine große Vision, sondern es gibt eine Streiterei um Kleinigkeiten. Und das ist völlig ungeeignet, in so einer Lage der Mannschaft klarzumachen, dass man die Probleme verstanden hat, weiß, wo man hin will und entschieden diesen Weg einschlägt. All das vermisse ich.
Bevor wir zu Herrn Lauterbach und seiner Politik und der großen Politik kommen, würde ich gerne noch mal kurz bei uns, dem Verband der Krankenhausträger, bleiben, bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir haben uns ja in den letzten Jahren bemüht und, glaube ich, auch ernsthaft bemüht, uns auf den Weg zu machen, gestaltende Reformoptionen zu entwickeln. Das heißt also, sich sozusagen aus der Defensivhaltung heraus zu begeben und Vorschläge zu machen, wie sich Strukturen verändern könnten. Durchaus auch mit der Klarheit und mit der Erkenntnis, es wird möglicherweise nicht jeder Krankenhausstandort erhalten bleiben können. Es wird nicht jeder Krankenhausstandort so bleiben können, wie er jetzt ist. Es wird Veränderungen geben müssen. Wird so etwas eigentlich wahrgenommen in den Krankenhäusern? Wie wird eigentlich die Deutsche Krankenhausgesellschaft vor Ort wahrgenommen? Oder ist das ein anonymes Gebilde, eine anonyme Organisation irgendwo in Berlin, von der man hin und wieder mal was hört? Wird die Deutsche Krankenhausgesellschaft wahrgenommen in den Krankenhäusern selbst, bei den Mitarbeitern?
Also ich fange mal so an. Ich habe wahrgenommen, dass sie in Kulturwandel begonnen haben. Es gab ja diese Diskussionsrunde vor einigen Monaten in Berlin, wo selbstkritisch darum ging, wie ist die Lage in den Krankenhäusern. Sie haben diesen Podcast auf den Weg gebracht. Ich finde Selbstkritik immer sehr sympathisch, mit anderen Meinungen ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, in den Kliniken ist die Deutsche Krankenhausgesellschaft bei den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht so im Fokus. Da ist erstmal der unmittelbare Arbeitgeber derjenige, den man wahrnimmt und dann vielleicht noch die Bundespolitik. Mhm. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, vielen Dank erstmal für das Feedback. Kommen wir mal zur Bundespolitik. Sie haben eben gesagt, Ihnen fehlt die Vision. Wie soll beispielsweise im Jahr 2030 die Gesundheitsversorgung, die Krankenhausversorgung aussehen? Wo wollen wir hin? Wohin wollen wir uns entwickeln? Welche Perspektiven haben wir? Das ist etwas, was wir exakt genauso sehen. Sie haben davon gesprochen, dass Sie bei Herrn Lauterbach eine gewisse Perspektivlosigkeit erkennen. Was halten Sie denn von seinem Regierungsstil, von seiner Amtsführung in den ersten Monaten, auch mit Blick auf seine Entscheidung, diese Regierungskommission mit Menschen zu besetzen, die man zum Teil kennt, zum Teil auch nicht. Wie beurteilen Sie das, was da in den ersten Monaten passiert ist und welche Erwartungen haben Sie?
Also meine Erwartung habe ich ja schon formuliert. Ich erwarte von einem Bundesgesundheitsminister, dass er eine vernünftige, realistische Perspektive aufspannt, wohin es gehen soll. Diese Erwartung ist bislang nicht erfüllt worden. Vielleicht noch zwei andere Punkte. Das eine zum selbsterklärten Ziel von Herrn Lauterbach, evidenzbasierte Gesundheitspolitik auf den Weg zu bringen. Da bin ich bin ja auch Wissenschaftler, tief enttäuscht. Wenn ich diese Diskussion mitbekomme um die vierte Impfung jetzt exemplarisch, da erkenne ich kein Handeln nach den eigenen Maßstäben. Wenn ich seine jüngsten Paxlovid-Twitter-Meldungen mitbekomme, erkenne ich auch kein Handeln nach seinen eigenen Maßstäben. Und das finde ich immer nicht gut. Wenn man ein Ziel ausruft als Führungskraft und dann nicht danach handelt, zerstört das die eigene Glaubwürdigkeit. Und ich muss gestehen, meine Glaubwürdigkeit in ihn hat er so zerstört.
Darf ich da mal an der Stelle konkret nachfragen? Wir haben ja auch die Diskussion um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass wir als Deutsche Krankenhausgesellschaft unsere Position da verändert haben, weil wir sagen, das Virus hat sich verändert. Die Delta-Variante war noch so, dass sie durch die Impfung quasi auch in der Übertragung gehemmt werden konnte, dass die geimpft waren, sich deutlich seltener angesteckt haben, damit auch seltener das Virus übertragen konnten, damit auch Geimpfte wirklich Patienten schützen konnten. Offensichtlich ist das ja jetzt nicht mehr der Fall. Auch das belegen die Studien. Wie denken Sie als Arzt darüber, dass man jetzt aber unerbittlich an dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht festhält und wir überprüfen müssen, ob alle unsere Mitarbeiter zum dritten Mal geimpft sind oder mindestens zweimal und einmal genesen? Das wird ja wieder jetzt auf uns zukommen.
Ich bin da völlig bei Ihnen aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dass sich die Begründung für das Gesetz geändert hat. Genau wie Sie gesagt haben, die Impfung schützt nicht mehr vor einer Transmission der Erkrankung. Das steht im Gesetzesbegründungstext so drin. Wenn man evidenzbasierte Gesundheitspolitik machen würde, würde man die neue Evidenz zur Kenntnis nehmen und das Gesetz ändern. Das zweite ist quasi eine Frage zum Freiheitsrecht von Menschen. Ich persönlich hadere mit der Impfpflicht. Mir gefällt das Grundprinzip nicht, dass der Staat sich erlaubt, so weit vorzugehen. Das ist allerdings eine politische Haltungsfrage. Und drittens schafft es Bürokratie und unglaubliche Widerstände, was da auf dem Weg ist. Ich kenne mehrere Kollegen, die dem Job deswegen den Rücken gekehrt haben. In der jetzigen Zeit, vor dem Hinblick, dass der Grund für das Gesetz nicht mehr zutreffend ist, halte ich das für aberwitzig. Also vernünftig wäre, das Gesetz aus meiner Sicht zu ändern. Vielleicht erlauben Sie mir aber noch einen Satz zu der Expertenkommission. Ich muss gestehen, mich hat es auch überrascht, dass man da lauter Professoren berufen hat. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was fehlt uns eigentlich an Erkenntnis? Es ist ja nicht so, dass es keine Gutachten in den letzten Jahren gab oder dass es keine breite Erkenntnis gibt, dass man die Krankenhausplanung und die Krankenhausfinanzierung umstellen muss. Es ist eher eine Frage, es jetzt zu tun. Und ich habe es wahrgenommen, als wolle man Verantwortung verlagern in dieses wissenschaftliche Expertengremium, um selber eben diese unpopulären Entscheidungen nicht verantworten zu müssen. Ich befürchte aber, darum kommt man nicht drum herum, dass dann da fast keine praktisch tätigen Kliniker drin sind, keine niedergelassenen Ärzte, die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist nicht drin, die GKV-Spitzenverband ist nicht drin. Da frage ich mich, wieso hat man eigentlich all die nicht integriert, die tagtäglich entweder im System unterwegs sind und wissen, wo die Probleme liegen oder die tagtäglich versuchen, die Rahmenbedingungen zu definieren. Also mich hat das alles nicht besonders überzeugt.
Es geht ja eigentlich sogar noch weiter. Lauterbach hat ja gesagt, er will da nur unabhängige Wissenschaftler drin haben und nicht die Verbände. Okay, aber ganz erstaunlich wird es ja, wenn man dann noch nicht einmal die Wissenschaftler aus dem Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen mit dazu nimmt, die ja seit Jahren und Jahrzehnten nichts anderes tun, als unser Gesundheitswesen zu beurteilen und der Politik ja schon oft ins Stammbuch geschrieben haben, was eigentlich passieren müsste. Also es ist schon erstaunlich, wie da die Zusammensetzung erfolgt ist und wie da auch gearbeitet wird. Wie sind denn aus Ihrer Sicht, wie sieht denn Ihre Vision der Krankenhausversorgung der Zukunft aus? Wenn Sie sagen, bei der Politik kann ich gar nicht erkennen, dass sie eine Vision hat, haben Sie eine? Haben Sie gewisse Vorstellungen?
Ich glaube, es gibt drei Ebenen, auf denen was passieren muss. Die erste Ebene ist quasi die klassische Strukturpolitik. Damit meine ich Krankenhausplanung und Finanzierung. Die zweite Ebene ist für mich sowas wie eine Mutoffensive. Wir müssen einen neuen Mut in Deutschland entwickeln, Probleme zu lösen. In puncto Digitalisierung. Wir haben uns ja jetzt ein Jahrzehnt in Datenschutzstreitereien verheddert. In puncto Entbürokratisierung. Da gibt es viele, die so tun, als müsste wirklich all das sein, was wir jetzt tun. Da fand ich übrigens als Nebenbemerkung Ihren Bürokratie-Lockdown eine schöne Idee. Ich glaube auch, was Ambulantisierung angeht, brauchen wir Mut. Wir sind eben das gewohnt, was bei uns so ist. Und ich bin sicher, man könnte mehr ambulant machen, als man tut. Und ich glaube, es braucht auch Mut, neue Wege zu gehen, die vielleicht woanders schon erprobt sind. Das hatte ich eben angedeutet mit dem Stichwort Ersteinschätzung in Notfallsituationen. Und das Dritte, was ich glaube, was wichtig ist, dass wir dahin kommen, gesellschaftlich offen zu diskutieren, wie wir denn glauben, den demografischen Wandel überhaupt abbilden zu wollen. Man muss erkennen, dass der Personalmangel das Thema der nächsten 10 Jahre sein wird. Und die Babyboomer werden nun mal kommen und werden auch krank und pflegebedürftig werden. Und ich finde es unlauter, so wie es aktuell ist, dass man dieses Problem schleichend in die Alltagsversorgung dringen lässt und nicht öffentlich, politisch definiert, was können wir uns leisten und was wollen wir uns auch leisten. Das ist eine Diskussion, die man anstreben muss, um bewusst kalkuliert auch sich zu fragen, wo wir vielleicht Leistung begrenzen müssen, weil es gar nicht anders geht. Was ich nicht will und auch unangemessen finde, dass ich alltäglich mit meinen Kolleginnen und Kollegen Leistung begrenzen muss, weil die Rahmenbedingungen es nicht anders zulassen. Das finde ich die schlechteste Form überhaupt, weil es ist unverantwortlich den Entscheidungsträgern gegenüber. Und es ist unverantwortlich den Patientinnen und Patienten gegenüber, weil es dann unsystematisch, unkalkuliert und ungerecht passiert.
Aber genau das hat ja jetzt quasi Lauterbach am Tag seines Amtsantritts auch Ihnen vor die Tür gelegt, indem er gesagt hat, mit ihm wird es keine Leistungskürzungen geben, wohl wissend, dass die Rahmenbedingungen es gar nicht hergeben, alles so zu lassen, wie es heute ist.
Ja, das ist ja völlig lächerlich, dass es keine Leistungskürzung gibt. Das ganze GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist doch eine Leistungskürzung auf Leistungserbringerseite, ambulant wie stationär. Und das jetzt so zu versuchen, zu verkaufen, als sei es nicht so, das darf man ihm einfach nicht durchgehen lassen. Wo wir schon mal bei diesem Thema sind, auch seine Idee, die Ex-Post-Triage zu verbieten, ist ja auch völlig an der Realität vorbei aus meiner Sicht. Was ist denn am First-Come-First-Served-Prinzip fair und moralisch-ethisch sinnvoll, wenn uns die Möglichkeit genommen wird, in Situationen der Knappheit sinnvoll zu überleben, legen wir halt die beste kurzfristige Prognose. Ich verstehe das nicht. Aber Herr Lauterbach hat es mir auch nicht überzeugend erklären können.
Ich glaube, das ist einfach die Angst vor der politischen Diskussion und vor der medialen Diskussion über die Frage, bei wem werden jetzt die Maschinen abgestellt und wo wird sozusagen dann aktiv eingegriffen. In die Perspektive im Vergleich dazu am Anfang zu entscheiden. Aber ich gebe Ihnen recht, natürlich muss man, wenn objektiv absolute Knappheit herrscht, auch in der Lage sein zu entscheiden bei Patientinnen und Patienten, bei denen offensichtlich eine deutlich eingeschränkte Perspektive, vielleicht auch gar keine Perspektive mehr da ist, zu sagen, da müssen wir die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, für die dann eben nutzen, die eine bessere und eine gute Perspektive noch haben, gar keine Frage. Würde gerne noch mal auf die Reformnotwendigkeiten im Krankenhausbereich zurückkommen. Jetzt haben wir ja aktuell die Diskussion auch über das Thema Ambulantisierung. Ich glaube, es ist unwidersprochen, dass wir in Deutschland mehr stationäre Fälle haben, mehr im Krankenhaus behandelt wird, als das in fast allen anderen Ländern der Erde der Fall ist. In fast allen anderen Ländern wird deutlich mehr auch ambulant versorgt. Allerdings, auch das ist die Erkenntnis, ambulant am Krankenhaus mit den Ressourcen eines Krankenhauses, mit den umfassenden Fähigkeiten, die ein Krankenhaus bietet. Wir haben ja in Deutschland die Besonderheit der niedergelassenen Versorgung verantwortet, im Wesentlichen auch über die kassenärztlichen Vereinigungen und dann eben der Krankenhausbehandlung. Krankenhäuser sind ja überwiegend auf stationäre Behandlung verwiesen und dürfen nur in Ausnahmefällen ambulant behandeln. Müsste man da nicht jetzt mutig rangehen und sagen, das ist eine wirkliche Perspektive, die man ergreifen sollte, wo man Veränderungen auf den Weg bringen müsste? damit man den demografischen Wandel, also den Mehrbehandlungsbedarf, der auf uns zukommt, irgendwie noch managen kann?
Unbedingt. Also ich glaube, das Grundprinzip, dass man stationäre Leistungen, die man auch ambulant erbringen kann, ambulant erbringen sollte, ist unstrittig. Die Frage ist natürlich, wer sie erbringt und unter welchen Rahmenbedingungen. Für mich wäre wichtig, dass die Qualität, egal wo die Leistung erbracht wird, gesichert ist. Ich weiß, dass die Vorstellung der Krankenhäuser ist, dass sie auch eine entscheidende Rolle in der Erbringung dieser dann ambulanten Leistungen spielen sollen. Ich hadere noch, ob das wirklich die beste Organisationsform ist. Vielleicht zwei Punkte dazu. Das eine ist das, dass mich der Eindruck beschleicht, die Krankenhäuser würden diese Strategie verfolgen, um die fehlende Investitionskostenfinanzierung über ambulante Mittel auszugleichen. Quasi, wir haben die Strukturen, wir kriegen sie nicht vernünftig finanziert, also lass uns doch das Beste aus der Situation machen und nun ambulante Leistungen erbringen, um unsere Struktur zu erhalten. So nehme ich das wahr und das fände ich nicht unbedingt die beste Lösung. Das Zweite ist, dass ich gesehen habe, dass sie auch so eine Schutzschirmidee haben. Soll heißen, um die Krankenhäuser bei der Erbringung von ambulanten Leistungen vor allem in der Initialphase abzusichern, damit sie eben mit Praxiskliniken und Praxen konkurrieren können, bräuchte es besondere Rahmenbedingungen in der Initialphase. Da frage ich mich, ob das klug ist und nicht, ob derjenige, der die Leistung qualitativ gesichert am günstigsten erbringen kann, das tun sollte. Ich weiß nicht, warum es kein Gesundheitswesen geben soll, wo einfache, standardisierte Leistungen gut und günstig in Praxiskliniken erbracht werden und die Kliniken eben spezialisiert sind auf die Dinge, die zwingend stationär erbracht werden müssen. Ich könnte mir auch ein Gesundheitswesen vorstellen, in dem das so ist, weil alleine die Forderung nach den Schutzmaßnahmen für mich zeigt, dass eigentlich auch Sie der Meinung sind, dass die Praxiskliniken es effizienter machen können als die Kliniken.
Also da würde ich gerne tatsächlich zwei, drei Sätze zu unserer Position erläutern. Bei dem, was wir jetzt unter klinischer ambulanter Versorgung verstehen, geht es zunächst einmal ja nicht um die klassische ambulante Versorgung, die wir heute so kennen oder die auch heute schon im Katalog für das ambulante Operieren definiert ist. Da sind ja die niedergelassenen Ärzte auch breit beteiligt, auch Praxiskliniken breit beteiligt, sondern es geht bei der klinischen ambulanten Versorgung, über die wir sprechen, um die Behandlungen, die bisher stationär stattfinden, also wo die Patienten tatsächlich im Krankenhaus verbleiben, auch dann mehrere Tage im Zweifelsfall im Krankenhaus verbleiben und die aber nach unserer Auffassung schon ein ambulantes Potenzial haben, wenn die Rahmenbedingungen, so wie Sie es auch beschreiben, so sind, dass eine qualitätsgesicherte Behandlung möglich ist. Darum geht es uns zunächst einmal. Und da sagen wir jetzt auch in unserer Position, das heißt jetzt nicht, dass der Ort der Leistungserbringung zwingend das Krankenhaus ist, aber dass wir Strukturmerkmale definieren müssen, die für den Ort der Behandlung gelten. Das heißt also, welche personellen Fähigkeiten, welche Infrastruktur, welche Möglichkeiten da sind, um eben bei Komplikationen schnell eingreifen zu können und Ähnliches. Und in aller Regel bringen natürlich Krankenhäuser diese Fähigkeiten mit und zum Teil sind es auch große Praxiskliniken, die da sicherlich auch ein Stück weit konkurrieren können. Es ist aber sicherlich nicht die klassische niedergelassene Arztpraxis, die dann vielleicht ein paar ambulante OPs heutzutage macht. Die wird bei solchen komplexeren ambulanten Behandlungen sicherlich nicht mitmachen können. Und da sagen wir, dass wir aufpassen müssen, auch im Interesse der Patienten, dass wir zunächst einmal wirklich diese Strukturmerkmale klug definieren, damit die Patientenbehandlung qualitativ gesichert ist, dass sich das dann vielleicht über die Jahre hinweg auch ein Stück weit verändert, wo man dann merkt, okay, bestimmte Behandlungen sind auch mit weniger anspruchsvollen Strukturvoraussetzungen gut und gesichert erbringbar. Das ist sicherlich so. Also das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ja, da gebe ich Ihnen recht, es geht natürlich auch darum, Krankenhäusern die Chance zu geben, sich auf diesen Weg zu begeben, sich also auch umzustellen, auch Fähigkeiten zu entwickeln, diese klinische ambulante Versorgung zu leisten und nicht sofort in einen, ich sag mal, wirklich Konkurrenzkampf mit niedergelassenen großen Praxiskliniken geschickt zu werden, den dann ein solches Haus eigentlich am Anfang nur verlieren kann, weil es nie die Chance hatte, sich auf diese Versorgungsform einzustellen. Und da geht's dann im Zweifelsfall nicht dann darum, wer kann es am günstigsten, am besten in diesem Moment oder am effizientesten, sondern es geht schon ein Stück weit darum, auch das System in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Aber dass Krankenhäuser nach einer Übergangsphase dann in einem Wettbewerb stehen, auch in einem Qualitäts- und Effizienzwettbewerb mit großen Praxiskliniken, das ist uns bewusst und dem werden wir uns auch stellen müssen. Das ist schon so. Aber es ist natürlich am Ende auch eine Frage, welche Strukturen will ich denn erhalten oder wo will ich vielleicht sehr schnell auch einen Wettbewerb einführen, der dann auch dazu führen könnte, dass dann auch Standorte verschwinden, die ich vielleicht aber gerne erhalten hätte. Also es ist keine ganz einfache Situation, vor der wir da stehen. Und am Ende ist es eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss.
Vielleicht darf ich eine Sache zu dem Wettbewerb sagen, was ich ganz spannend finde. Wenn man nach NRW schaut, dann ist ja da gerade wirklich eine neue Idee in puncto Krankenhausplanung auf dem Wege. Und ich finde es erstmal charmant und auch überzeugend, eine Bedarfsplanung so auszurichten, dass ein nicht redundantes System entsteht. Dass Krankenhäuser quasi auf ein einander abgestimmtes Leistungsangebot den Bürgerinnen und Bürgern bieten. Jetzt finde ich es interessant, dass Sie so auf diesen Wettbewerbspunkt hingezielt haben. Weil Wettbewerb wird ja dann für die Krankenhäuser durch die Planung ausgehebelt.
Zumindest reduziert, ja.
Weil es gibt ja dann quasi kein redundantes Angebot. Das heißt, wenn ich einen Herzschrittmacher brauche, dann gibt es eben in meinem Umkreis auch nur die Kliniken, die dafür unbedingt notwendig sind und wahrscheinlich nur eine. Und damit gibt es ja keinen Wettbewerb mehr zwischen den Kliniken. Und das ist was ich glaube, was bislang relativ wenig Beachtung gefunden hat, dass dieser Wettbewerb, wie Sie gerade gesagt haben, eben doch wichtig ist, um Qualität in den Krankenhäusern zu sichern. Ich finde das, was das IQTIC momentan macht, ist sehr, sehr formalistisch und eigentlich nicht dazu geeignet, Qualität in der stationären Versorgung wirklich nachhaltig zu verbessern. Und hier, glaube ich, müsste man in Zukunft sich noch viele Gedanken machen, wie man es besser machen könnte, um eben, auch wenn kein Wettbewerb da ist, gute Qualität zu sichern.
Also ich glaube, auch in Nordrhein-Westfalen wird es nicht so weit gehen, wie wir das beispielsweise aus Dänemark kennen, wo man ja wirklich nur noch sehr wenige Krankenhausstandorte hat, wo man wirklich davon sprechen kann, dass es da praktisch keinen ernsthaften Wettbewerb mehr gibt, im Sinne von, dass Patienten sich noch aussuchen können, ob sie hier oder dahin gehen, weil eben die Standorte auch so weit auseinander liegen. Ganz so weit wird es in Deutschland wahrscheinlich nicht gehen, nach meiner Einschätzung. Wir haben immerhin noch Trägervielfalt, wir haben privates Eigentum in den Krankenhäusern. Das haben wir beispielsweise in Dänemark ja so nicht, zumindest in der ganz überwiegenden Zahl. Also wir müssen ja irgendwie auch noch mit der Situation zurechtkommen, dass wir ganz viele Standorte auch existent haben und ich mir nicht vorstellen kann, dass der Staat jetzt einfach insoweit eingreift, dass er sagt, okay, ich mache jetzt mal die Hälfte der Krankenhäuser zu per Regelung, müsste ich ja alle anderen entschädigen. Also ist ein Riesenaufwand, ein Riesenprozess in Deutschland. Insofern, ich verstehe das System in Nordrhein-Westfalen so, dass man ein Stück weit mehr Ordnung in diesen Wettbewerb hineinbringen möchte durch die Krankenhausplanung, dass es aber schon auch noch gewisse Wahlmöglichkeiten für die Patientinnen und Patienten geben wird. Also es wird so ein Mischmodell sein, nach meiner Einschätzung. Sind Sie denn der Auffassung, dass wir insgesamt zu viele Krankenhäuser in Deutschland haben oder ist es vielleicht wirklich so, dass wir da ein Stück weit mehr Ordnung in das Leistungsgeschehen hineinbringen sollten, dass also die Anzahl der Krankenhausstandorte weniger das Problem ist als die Frage, wer macht eigentlich was, auch im Sinne von Zentralisierung komplexerer Leistungen an größeren Zentren, Grundversorgung eben anders einzuordnen und Ähnliches. Wie ist denn da Ihre Haltung?
Das ist eine spannende Frage an jemand, der quasi tagtäglich Versorgung sieht. Mhm. Tagtäglich bin ich froh um jedes Krankenhaus, was bei uns in der Umgebung funktioniert und da ist, weil es eben die Patientenströme aufteilt und wir momentan sehr drum bemüht sind, Versorgung aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass wenn man eine gewisse Fokussierung der Krankenhausstruktur hätte, dass man dann die Ressourcen etwas günstiger bündelt. Wenn ich jetzt nach Kiel schaue, wir haben einen wunderschönen Neubau, haben aber bei weitem nicht die komplette Struktur ausgelastet, weil uns schlichtweg das Personal fehlt. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Da glaube ich schon, dass es sinnvoll wäre, dass man eine etwas stärkere Fokussierung auf bestimmte strategisch besonders relevante Standorte hat. So ein dänisches Modell, der totale Kahlschlag auf eine Handvoll Krankenhäuser, das glaube ich, ist kein Modell, was in Deutschland vernünftig umsetzbar wäre.
Wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch. Ich will auf jeden Fall nochmal zum Abschluss auf das Thema der Situation der Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern eingehen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem auch eine Umfrage des Marburger Bunds, wo viel Kritik auch geäußert wird. Sie haben am Anfang unseres Gesprächs schon mal kurz drauf angesprochen. Das Thema Bürokratie wird sehr stark kritisiert. Die Regulierungsdichte und Ähnliches, so habe ich es wahrgenommen, fehlende Digitalisierung. Was müsste wirklich jetzt grundlegend passieren aus Ihrer Sicht als Arzt, damit sich die Medizinerinnen und Mediziner wieder wohler fühlen, damit sie wieder mehr Lust haben, im Krankenhaus dem Job nachzugehen, für den sie da lange studiert haben?
Also ich glaube, wir brauchen ad hoc sichtbar ein Konzept, wie es in den nächsten Jahren im deutschen Gesundheitswesen besser werden soll, damit die Kolleginnen und Kollegen wieder Hoffnung haben, dass sich ihre persönliche Lage realistisch in Zukunft bessert. Ich glaube, das Thema Digitalisierung muss entschieden, aber auch nutzerorientiert vorangetrieben werden. Ich glaube, wir brauchen Mut, radikal zu entbürokratisieren. Aus meiner Sicht ist da sehr viel Luft. Und wenn ich mir anschaue, wie viel Ressource wir aufwenden, um im medizinischen Dienst uns auszutauschen, dann wird mir manchmal ganz anders. Ich glaube, wir können auf etwas Gutes uns zurückziehen, nämlich darauf, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte, und ich glaube, das gilt für die Pflegekräfte genauso, ihren Job gerne machen. Es ist ja eine wunderbare Aufgabe, vielseitig, interessant, sinnvoll. Und dieses Grundgefühl ist bei den allermeisten auch noch vorhanden. Dem steht nur viel im Weg. Und das, was dem im Weg steht, ist das, was wir selber machen. Es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland keine hervorragenden Strukturvoraussetzungen hätten. Wir haben viele Krankenhäuser, die sind auch alle gut ausgestattet. Wir haben auch im Gesundheitswesen viel Geld, was wir verteilen. Es muss nur besser verteilt werden und wir müssen die Rahmenbedingungen besser regeln. Und aus meiner Sicht ist es geboten, dass wir zeitnah eine klare Vision haben, wie wir es regeln wollen, dass es realistisch besser wird.
Herr Schulte, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Sie haben nochmal darauf hingewiesen, die Arbeit im Krankenhaus ist eigentlich wirklich eine sehr motivierende oder kann eine sehr motivierende sein, eine sehr sinnstiftende. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese positiven Botschaften auch nochmal in die Öffentlichkeit tragen. Auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die Pflege erlebt man ja in den letzten Monaten und Jahren ja immer ganz viel Kritik und sehr viel wird problematisiert und Ähnliches, wo man sich dann die Frage stellt, ja, wie soll denn irgendjemand noch Lust haben, diesen Beruf als Ausbildungsberuf zu ergreifen und dann im Krankenhaus zu arbeiten, wenn man den ganzen Tag nur hört, wie schwierig das alles ist. Sie haben das jetzt für die Ärzteschaft auch nochmal ein Stück weit relativiert, haben gesagt, wenn wir Dinge verändern, dann kann es auch wieder für die allermeisten eine tolle Sache sein, diesen Job auszuüben, diese Arbeit zu machen. Ich glaube, das gilt auch für die anderen Berufe im Krankenhaus. Oder wie sehen Sie da das Verhältnis zwischen Ärzteschaft und Pflege?
Also es ist eine grandiose Aufgabe. Ich bin jede Woche daran beteiligt, Menschenleben zu retten. Was will man mehr? Also ich stehe dafür gerne auf und werde auch nachts dafür gerne geweckt, weil es eben wunderbar ist. Das wollte ich mein ganzes Leben lang tun. Und wir hatten jetzt letzte Woche ein ganz spannendes Projekt bei uns. Pflegeschüler leiten eine Station. Und da war es mir wichtig, das auch klar zu machen. Natürlich gibt es viel Murks und viel, über das man sich ärgern kann. Aber wir haben eine grandiose Struktur und ein System mit einem tollen Versprechen. Nämlich jeder Bürger und jede Bürgerin in Deutschland, die nun kommt, für die sind wir da. Und was gibt es Sinnstifternderes? Also es ist eine wunderbare Aufgabe. Aber ich glaube, diesen Optimismus, der da ist und zu Recht auch da ist, den muss man wieder befreien von dem ganzen organisatorisch-politischen Filz, der sich darüber gelegt hat. Und das, Herr Gass, ist auch Ihre Aufgabe.
Ja, vielen Dank. Herr Schulte, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden auch Freude haben. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.